Liebe Geschwister, wir haben eben aus dem großartigen Weihnachtslied gesungen von Gerhard Ter Stegen, jauchzet ihr Himmel, frohlocket ihr Engel in Chören. In der vierten Strophe heißt ja, Gott ist im Fleische, wer kann dies Geheimnis verstehen? Wir müssen immer uns klar machen, die menschliche Sprache reicht gar nicht aus, all die Vergleiche, die wir suchen könnten, um das zu erklären, dass der ewige Sohn Gottes, Heiligkeit in Person, der die Welt geschaffen hat, unser Fleisch und Blut angenommen hat. Wenn Sie bloß Ihren Handrücken drücken, das Fleisch und Blut, das vergehen wird im Grab. Und das hat der ewige Sohn Gottes angenommen. Wer kann dies Geheimnis verstehen? Damit wir wissen, wer der Adressat ist, wir. Mit unseren Hüften, die wehtun, mit dem Herzen, das uns bange macht. Er hat Fleisch und Blut angenommen. Wer kann dies Geheimnis verstehen? Und jetzt geht's bei Ter Stegen weiter. Hier ist die Pforte des Lebens nun offen zu sehen. Offener Himmel ist ja das große Thema über all den biblischen Besinnungen dieser Tage. Das große Staunen, dass wir Zugang haben können zum heiligen Gott. In Württemberg gab es wenig Künstler, wir Schwaben, wir sind lieber Handwerker. Aber einer der großen Künstler war Dannecker, der Bildhauer. Er hat eigentlich lebenslang Figuren aus der griechischen und römischen Götterwelt geschaffen. Eine der schönsten Figuren, Ariadne auf dem Panther. Der Panther mit seiner Kraft und die Ariadne, die ihn zähmt. Aber gegen Ende seines Lebens hat es ihn bewegt, ich soll doch was Vernünftiges schaffen. Und dann hat er geplant, eine Christusstatue, er ließ sich extra von einem Zimmermann ein riesengroßes Gerüst schaffen für eine überlebensgroße Christusstatue. Eigentlich zuerst geplant, Jesus darzustellen als der, der die Kinder einlädt. Lass die Kinder zu mir kommen, der Kinderfreund. Und je mehr Dannecker sich in die Bibel vertieft hat, richtige Künstler, das merken Sie an vielen Gemälden, haben sich in die Bibel vertieft, mehr noch als viele Bibelarbeiter. Ist ihm gekommen, das Entscheidende an Jesus ist gar nicht, dass er Kinder zu sich gebeten hat, sondern dass er den Zugang zum himmlischen Vater eröffnet hat. Und er hat jene Statue geschaffen, gar nicht überlebensgroß. Die eine Hand ausgereckt gen Himmel und die andere nach unten greifend. Und auf den Sockel hat er eingegraben, mit mir, mit Jesus, kommt man zum Vater. Leider ist diese Statue in Zarskoje-Selo verloren gegangen während des Zweiten Weltkriegs. Es gibt nur noch in Regensburg im Turn- und Taxischen Museum dort eine Abbildung. Aber das war das Staunen dieses Dannecker, dass Jesus uns den Zugang zum Vater, zum heiligen Gott eröffnet. Mit mir zum Vater. Er hat das ernst genommen, was Jesus gesagt hat, Johannes 14 steht's. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater ohne mich. Mit Jesus zum Vater. Und von diesem Staunen, dass wir zu Gott kommen können, der Bibel heißt mal, der allein unsterblich hat, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Der Apostel Paulus berichtet einmal andeutend, ich wurde entrückt bis an den dritten Himmel und hörte Worte, die man nicht sagen darf, die man nicht sagen kann. Für uns ist die Welt Gottes eigentlich unzugänglich. Und jetzt sagt Jesus, mit mir dürft ihr dorthin kommen, zum Vater. Von diesem Staunen ist der ganze Hebräerbrief erfüllt. Im Kapitel 9 heißt es, unser Gott ist schrecklich, ist Kapitel 10, Vers 31, schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und am Schluss von Kapitel 12 ist, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wird in unserer Welt viel zu rasch gesagt, die Verstorbenen sind in der Hände Gottes. Da trösten wir uns selber damit. Über dem Schrecklichen der Tsunami-Katastrophe, wie schnell haben die Bischöfe gesagt, die Toten sind alle in Gottes Hand. Der Hebräerbrief sagt, schrecklich ist, in die Hände Gottes zu fallen, wenn wir nicht Jesus gehören. Also von diesem Staunen, dass wir zu diesem heiligen Gott kommen können, ist der Hebräerbrief erfüllt. Und jetzt darf ich mit Ihnen ein paar Verse lesen aus Kapitel 10 im Hebräerbrief. Hebräer 10 ab Vers 19. Weil wir denn nun, liebe Geschwister, wenn in der Bibel Brüder steht, ist eigentlich der Sammelbegriff Geschwister gemeint, wie wir es in unseren schwäbischen Stunden aussagen, liebe Geschwister, gell? Das sind die Brüder und Schwestern gemeint. Liebe Geschwister, wir haben, weil Jesus gestorben ist durch das Blut Jesu, Freiheit und Freimut, Freude, wie Kinder vor dem Weihnachtszimmer, die durch das Schlüsselloch schauen und sagen, wann dürfen wir endlich hinein? Wir haben Freude, Freimut zum Eingang ins Heiligtum, zum heiligen Gott. Diesen Eingang, diesen Zugang hat er uns aufgetan als einen neuen, lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes. Und wir haben einen hohen Priester über das Haus Gottes. Lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Stichwort hinzutreten, Kapitel 4. Lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade. Er wagt gar nicht, den heiligen Namen Gottes auszusprechen, aber das meint er. Lasst uns mit Freude hinzutreten zu dem heiligen Gott, zu dem wir eigentlich keinen Zugang haben dürften, in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Zuerst einmal in diesem schwierigen Abschnitt, der sehr schwierig für uns zu verstehen ist, die wir nicht ganz im Alten Testament gegründet und mit den Begriffen und Vorstellungen vertraut sind, staunen, wir haben Eingang, wir haben Zugang zum Thron der Gnade. Da ist also ganz ernst genommen, dass Jesus gesagt hat, mit mir kommt man zum Vater. Ich bin der Weg. Ohne mich kommt ihr nicht hin, könnt ihr gar nicht hinzutreten zu Gott. Das ist in der Bibel immer wieder aufgenommen, voll Staunen. Im Römerbrief, wir haben Zugang zu der Gnade, in der wir stehen. Römer 5, 2. Und dann im Epheserbrief, besonders immer wieder im Kapitel 2 und 3 im Epheserbrief. Wir haben Zugang zum Vater. Kapitel 2, Vers 18 im Epheserbrief. Und nochmal im Kapitel 3, Vers 12. Durch ihn, durch Christus, haben wir Freimut und Zugang in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Also das Wort von Jesus mit mir zum Vater, aufgenommen immer wieder in der Bibel bis hin zum Hebräerbrief. Lasst uns herzutreten zum Thron der Gnade. Wir haben doch den Zugang jetzt. Dieses alles zittert nach auch in den Weihnachtsliedern. Wir haben es eben von Ter Stegen gehört. Gott ist im Fleische. Wer kann dies Geheimnis verstehen? Hier ist die Pforte des Lebens nun offen zu sehen. Das, was nach dem Sündenfall verschlossen war, der Cherub mit dem hauenden, glänzenden, scharfen Schwert bewacht den Eingang zum Paradies. das keiner zur Welt Gottes durchbrechen kann. In dem Augenblick, als Jesus gestorben ist, hat er den Schwerverbrecher, der neben ihm am Kreuz hing, mitgenommen, mit mir ins Paradies. Heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür, Gott sei Lob, Ehre und Preis. Zugang zur herrlichen, bisher uns verschlossenen Welt Gottes. Letzte Woche hat mir eine Dame in Korntal gesagt, als wir auch über dieses nachgedacht haben, heute schließt er wieder auf die Tür, sei ihr so wichtig geworden beim Sterben ihres Mannes, dass in Diakonissenanstalt Stuttgart die Nachtschwester gekommen sei und mit dem Sterbenden noch gebetet hat, ordne unseren Gang, Jesu, lebenslang, führst du uns durch raue Wege, gib uns auch die nötige Pflege, tu uns nach dem Lauf deine Türe auf. Da kommt's eigentlich hin. Unser ganzes Leben nur Vorstufe. Müssen wir uns langsam dran gewöhnen, an diesen Gedanken. Vorstufe fürs Eigentliche, die Türe zur Welt Gottes ist aufgetan. Der Herr Jesus hat uns dann das ganz klar gesagt, ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Beim Vater nämlich. Steht in dem engen Zusammenhang, Johannes 14 steht das, ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Ich bin nämlich der Weg zum Vater, ich bin beim Vater. Das ist der Grundgedanke. Eins dieser großen Worte des Herrn Jesus, ich will. Hohenpriesterlichen Gebet, Vater, ich will, dass die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Wenn das über unserem Leben steht, nicht ich will meine Angehörigen wiedersehen, das ist schön, wenn uns der Herr Jesus das gewährt. So wird der Herr Jesus uns als seine engsten Angehörigen bezeichnet. Ich will euch wiedersehen. Wenn er Sehnsucht nach uns hat, ich will wiederkommen, euch zu mir nehmen. Also, das große Staunen, dass der Himmel für uns geöffnet sein kann, geöffnet sein soll. War der erste Gedanke, den ich Ihnen weitergeben will, das große Staunen. Zweiter Gedanke, wer nicht staunen kann darüber, hat noch nie begriffen, wer Gott ist. Wir leben in einer Zeit allgemeiner, um sich greifender Gottesvergessenheit. Und wenn selbst in Kirchengebeten begonnen wird, guter Gott, liebe Zeit, haben die eine Ahnung. Schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es ist ein verzehrendes Feuer. Am Sinai bat das Volk Israel, das die Wunder Gottes erlebt hat, der Zuneigung Gottes. Sie baten den Mose, Gott soll aufhören zu reden, wir können es nicht ertragen, das Reden. Rede du mit Gott. Im 1. Mosebuch wird zweimal bei einem Schwur gesagt, ich schwöre beim Schrecken Isaaks. Was für ein Gottesbegriff, der Schrecken Isaaks. Und der Jakob, als er im Traum die Himmelsleiter sah, wie schrecklich, wie heilig, wie furchtbar ist dieser Ort. Da gerinnt einem ja das Blut in den Adern. Selbst wenn das Pforte des Himmels ist, kann ich das aushalten. Weh mir, ich vergehe, sagt der Jesaja. Wir haben eine kleine Großnichte, die Frieda in Hannover. Ich habe schon mal hier bei einer Bibelarbeit erzählt. Da hat die Mutter biblische Geschichten erzählt. und von Gott gesprochen. Und da hat die Frieda gesagt, den mag ich nicht. Ich mag lieber den Kleinen. Vom Sohn Gottes hat sie gemeint, das sei der Kleine, gell? Aber die hat noch ein natürliches Empfinden, die Dreijährige. Gott ist mir zu heilig. Der Jesus ist nahbarer, der ist mir vertrauter. Die hat noch ein elementares Gefühl dafür gehabt. Im Dritten Reich, das ich noch miterlebt habe, war es ja so, wenn Menschen aus der katholischen oder evangelischen, aus einer christlichen Kirche ausgetreten sind, dann hat Hitler die großartige Erfindung gehabt, dass da nicht in der Lohnsteuerkarte und in ihren Akten stand, verschieden denkend, VD oder Strich, sondern da stand GGL. In den alten Kirchenbüchern finden wir es heute noch. Neulich durfte ich eine Beerdigung halten, da stand auch GGL seit 3.4.1940, also aus der Kirche ausgetreten, aber wir sind gottgläubig, das war die Abkürzung. An Gott glauben wir natürlich. Selbst der Adolf Hitler hat von der Vorsehung gesprochen und als der Krieg immer schrecklicher wurde vom Allmächtigen, 20. Juli 1944, die Vorsehung hat mich gerettet. Gell? Die hat auch an Gott geglaubt, an ein höheres Wesen. Aber haben Sie noch etwas davon gewusst, dass man mit Gott nicht spielen kann, dass man nicht einfach Bundespartner dieses Gottes sein kann? Der Hebräerbrief, jetzt wollen wir zu unserem Text zurückkehren. Wir haben einen hohen Priester über das Haus Gottes. Vers 21. Im Hebräerbrief wird das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus, Menschen erzählt, die bis dahin ganz im Alten Testament zu Hause waren, im Tempelkult von Jerusalem. Und da gab es einmal im Jahr den großen Versöhnungstag, wo der hohe Priester stellvertretend für das ganze Volk wegen der begangenen Sünden des Volks hinter den Vorhang treten durfte, der das Heilige abtrennte vom Allerheiligsten. Und da in das Dunkel, wo bloß noch die Bundeslade war und die Cheruben gestalten, durfte der hohe Priester einmal im Jahr hinein stellvertretend für das Volk, um die Sünden des Volks zu sühnen. Ich stelle mir immer wieder vor, wie dem der Schweiß auf die Stirn getreten ist, wie dem beinahe die Beine von die Füße weggezogen hat. Kann ich denn, selbst wenn ich Hohepriester bin, in die heilige Gegenwart des unsichtbaren Gottes treten, werde ich nicht zerschmettert. Musste vorher Waschungen haben, deshalb ist danach eine Beziehung drauf, gewaschen am Leib mit reinem Wasser, musste neue Kleider anziehen. Wenn das Gewissen aufwacht, selbst bei einem hohen Priester, ich kann schon nachempfinden, wie es ist, wenn bei einem Pfarrer schlechte Gewissen aufwacht. Nicht bloß, was wir versäumt haben, was wir Falsches gesagt haben. Wenn mal der heilige Gott, wenn wir vor ihn treten, sagt, lies mal vor, da die Predigt vom 12. Januar und dann lies den zweiten Teil am 4. März, werde ich in Boden versinken. So bin ich mit dem Wort Gottes umgegangen, ein harmloses Geschichtchen draus gemacht. So kann es einem Pfarrer gehen. Nicht bloß, dass wir manche Besuche versäumt haben, dass wir manche Gewissen beschwichtigt haben, wo wir gar nicht gemerkt haben, dass hier ein Mensch mit seiner Schuld kommt, mit den Abgründen seiner Seele und möchte den Zuspruch des heiligen Gottes haben. Wie war es erst bei einem hohen Priester? Zitternd. Es ist neulich ja eine neue DVD herausgekommen, die berichtet über den Evangelisten und Jugendpfarrer Wilhelm Busch. mit sehr vielen guten Berichten über sein Leben. Zeitgenossen haben da berichtet, sehr anschaulich. Ich habe erst vor ein paar Wochen mit Ulrich Parzani, der ein ganz enger Mitarbeiter von Wilhelm Busch war, gesprochen, was eigentlich das Besondere an Wilhelm Busch war. Seine Redegabe, seine packenden Beispiele, seine Anschaulichkeit im Reden. Und wir sind beide uns einig geworden, dass er gezittert hat vor dem heiligen Gott. Ich habe es erlebt im Jahr 47 bei einer Evangelisation in der Stuttgarter Markuskirche. Posaunenchor hat noch gespielt. Er saß auf der Kanzeltreppe. Und da hat der Pfarrer ihm einen Zettel zugesteckt. Und da ist er wie in sich zusammengesunken. Er hat gesagt, was war denn los? Dann hat er gesagt, ich saß da innerlich zitternd, ob ich überhaupt mich erkühnen darf, für Jesus Werbung zu machen, das Wort Gottes in meinen Mund zu nehmen. Und dann habe ich gedacht, der Pfarrer steckt mir einen Zettel zu, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Aber auf dem Zettel stand, bitte das Opfer nach der Ansprache nicht vergessen. Er hat gezittert. Kann ich denn, ich als schwacher Mensch, der ja sagen könnte, ich bin Evangelist, ich habe tolle Erfahrungen, das will ich mal den Leuten sagen, wie, was ich mit Jesus sage. Nein, gezittert. Ohne dies Zittern werden wir nie verstehen, was bedeutet, dass wir zum heiligen Gott Vater sagen dürfen, wie heute Morgen unser lieber Bruder Wörz in seinem Gebet gesagt hat, lieber Vater. Das ist ein Geheimnis. Es geht eigentlich nur durchs Zittern hindurch. Der heilige Gott, dem kein Mensch nahen darf. Wer bin denn ich? Wer das nicht begriffen hat, kann nicht darüber staunen, dass wir Zugang haben zum Vater. Der Hebräerbrief sagt, los vom bösen Gewissen. Unser Gewissen ist eine schöne Einrichtung. Paulus sagt mal, selbst die Heiden haben ein Gewissen. Aber mit dem bösen Gewissen ist gemeint, dass all das aufwacht in uns, was vor Gott nicht recht war, womit wir Gott betrübt haben, wo er traurig über uns war. Apostel Paulus sagt im Epheserbrief, es macht die Feindschaft gegen Gott, dass wir uns manchmal zum Beten zwingen müssen. Ach, ich habe heute so viel, sollte ich heute Abend noch beten? Dass wir wohl Fürbitte tun können für Menschen, die gesagt haben, denk an mich, aber dann denken wir, ach, jetzt reicht, jetzt sage ich Amen. Gott hat mal gesagt, bin ich denn eine Made für dich, dass du mich fürchten musst? Zieht's dich nicht danach, mit mir zu reden, in meiner Gegenwart zu sein? Vielleicht hat das böses Gewissen, dass das aufwacht. Ich bin doch mit Gott gar nicht vertraut. Wir hören das immer wieder, du sollst lieben Gott, deinem Herrn, von ganzem Herzen, von all deinen Kräften. Wie ist denn das mit der Liebe Gottes? Und da sagt der Apostel Paulus, das ist wie der Zaun, diese Feindschaft ist wie der Zaun, den einst der Mose um den Berg Sinai bauen musste. Dass niemand zum heiligen Gott durchbrechen kann. Ihr habt gar keine Chance, zu Gott zu kommen. Und Jesus hat den Zaun durchbrochen, hat sich sein Leib blutig gerissen, als er diesen Zaun der Feindschaft durchbrochen hat. Ich bin der Weg zum Vater, kommt mit mir. Dann wird er den Vater erleben. Dann dürft ihr zu ihm Abba sagen, mein Vater. Mit Jesus zum Vater. Wir haben den hohen Priester. Vorher ist von, wir haben Freiheit, wir wollen es nochmal lesen. Weil Jesus gestorben ist, durch das Blut Jesu, habe Freiheit, Freimut, Freude zum Eingang ins Heiligtum. Jetzt ist der Weg durch den Vorhang offen. Nicht bloß ein Spalt, durch den der hohe Priester durchgeht. Kapitel 6 kommt, Jesus ist als ein Vorläufer hineingegangen ins Heiligtum und er möchte uns mitnehmen. Staunen drüber. Es gibt Zugang zum Vater. Sie merken, die Bibel versucht mit immer neuen Begriffen, Vorstellungen, Bildern uns diese Tatsache klarzumachen. Ihr, der eigentlich unwürdig seid, dürft nicht bloß zu Jesus kommen, sondern mit ihm zum heiligen, ewigen, großen Gott. Deshalb dritter Gedanke, es ist alles anders geworden und es kann alles anders bei uns werden. Weil wir denn nun, liebe Geschwister, wegen des Sterbens von Jesus durch sein Blut, Freiheit, Freudigkeit haben ins Eingang zum Heiligtum. Jesus hat die Schuld weggetan, den Zaun der Feindschaft durchbrochen. Er hat uns aufgetan, einen neuen, lebendigen, ungeahnten Weg hinein ins Heiligtum. Er ist der hohe Priester über das Haus Gottes. Lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Ich habe vorher von Wilhelm Busch erzählt. Auf dieser DVD hören wir im Originalton, wie er erzählt, wie er als junger Offizier, gerade 20 Jahre alt geworden, aus großen Sünden und Gottesferne, obwohl er Pfarrersohn war, erschrocken ist, wenn ich jetzt tot wäre, wo wäre ich? Dann wäre ich in der Hölle. Und dann hat ihn dieses eine Wort getroffen. Ich habe gesagt, Vater im Himmel, du hast ausrichten lassen, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und das möchte ich, dass das auch mir gilt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und so hat er immer in seinen Evangelisationsvorträgen gesagt, so darfst auch du beten. Wer jetzt, nachdem Jesus sogar Sünder eingeladen hat, sogar einen Verbrecher mitgenommen hat ins Paradies, lasst uns hinzutreten. Jetzt möchte ich auch zum heiligen Gott kommen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wo wird's denn praktisch? Dieses Hinzutreten. Zuerst einmal in unserem Beten. Ich habe immer wieder geraten, dass wir gerade in einer Zeit, da in vielen Gottesdiensten und Kirchengebäuden der Name Jesus immer seltener wird und man sehr großzügig von Gott spricht, habe ich geraten, ihr könnt nicht oft genug Jesus anrufen. Das war das Wesen der Christenheit, 1. Korinther 1, die den Namen unseres Herrn anrufen an allen Orten. Wo Jesus angerufen wird, da ist Christenheit. Aber jetzt ist mir auch über diese Vorbereitung zur Bibelarbeit groß geworden, sollte niemand den Eindruck haben, man muss nicht mit Gott reden, man braucht nicht mit Gott zu reden, sondern das ist die Krönung dessen, dass wir einigermaßen verstehen, was wir am Heiland Jesus haben. Dass wir den Vater anrufen dürfen, lieber Vater. Ich habe so viele große Eindrücke gehabt von betenden Menschen. Als junger Student bin ich nach Amerika mit einem Stipendium. War schwierig, dann aus dem Schiff zu kommen. Es war gerade Thanksgiving Day. Und als wir dann in New York waren, in dieser total fremden Welt, sind wir in ein Hochhaus gebeten worden, in das Büro des National Council of Churches, durch x Vorzimmer und kamen endlich zum Herrn Generaldirektor Bastorf, dem Direktor des National Council. Schick gebügeltes, weißes Hemd, Propellerfliege an den Wänden, seine Yachten, Ledersessel, in denen wir beinahe versunken sind. Uns hat es beinahe den Atem genommen, beim Herrn Generaldirektor der Nationalen Kirchen Amerikas zu sein. Und dann hat er uns freundlich begrüßt und hat gesagt, first of all, Before we start information, bevor wir Informationen haben, let's pray. Lasst uns beten. Und dann hat er angefangen, Heavenly Father, hat gar nicht die Hände gefaltet, aber das war so ein vertrautes Gespräch. Das war Amerika für mich. Mehr noch als Billy Graham. Dass man so vertraut mit dem, so selbstverständlich wie die Hose jachten, wie seine gute Kleidung, mit dem Vater im Himmel reden kann. Und wir als Theologiestudenten, bis wir ein Gebet gesprochen haben, 6-mal formuliert, 8 Bauaufzüge gemacht, und da spricht einer mit dem Vater. Später war es mir geschenkt, eine Seelsorge, die etwas schwierig war, stellte sich heraus, Schwerkriegsverbrecher, der 4 Jahre lang in Landsberg die rote Weste der zum Tod Verurteilten getragen hat, wegen scheußlicher Verbrechen, die er im Krieg getan hat. Immer bloß ein Thema gehabt, dieser Wilhelm Harm. Er hat mich angenehm gemacht. Epheser 1, heute heißt es in der Übersetzung, er hat mich begnadet in dem geliebten Jesus. Der Vater im Himmel hat mich stinkenden Verbrecher angenehm gemacht, dass ich vor Gott erscheinen kann. War das Staunen über dem Leben dieses Mannes. Jetzt erzähle ich ein paar Geschichten, aber bloß um etwas weiterzugeben, was mir geschenkt wurde. Einer meiner Seelsorger, Professor Helmut Lamparter, Vorsitzender unseres württembergischen Jungmännerwerks, mit dem ich viel zusammenarbeiten durfte. Wenn wir da Gebetsgemeinschaft hatten, zu Beginn unserer Sitzungen, und am Ende hat er gesagt, ich schließe dann ab mit meinem Gebet. Wenn er gebetet hatte, war er wie tief in sich versunken. Ich war manchmal versucht, ihn anzustoßen. Du, wir müssen weitermachen, Tagesordnung. Sag auch Amen. Er war in solcher heiliger Ehrfurcht, verbunden in Dankbarkeit, dass ich mit diesem heiligen, ewigen, großen Gott reden darf. Ich, kleiner Helmut Lamparter. Wir haben bloß den Herrn Professor gesehen. Und er hat gespürt, ich bin eine Made vor Gott, dass er mich hören will, dass ich ihn anrufen kann. Gebet, lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Das ist ein Vorrecht auch gerade des alten Seelsorgers, zu dem Menschen eher Vertrauen haben, als wenn mein junger Pfarrer ist, dass mir im Telefon mitgeteilt wird, oh, meine Frau hat heute Nacht einen Schlaganfall gehabt, ich kann nicht mehr, ich kann kaum reden, ich kann, dass man dann sagen kann, darf ich mit Ihnen beten? Ja, geht es am Telefon? Ja, ihr könnt doch den Vater anrufen. Es gibt keinen Ort, wo wir nicht ihn, den großen Vater, Herr Himmels und der Erden, anrufen können, wo 2 und 3 versammelt sind, an dem Hörer und an dem Hörer. Da brauchen wir keine Kirchengebäude. Von unserem Jugendreferenten und leitenden Referenten Heiner Völker beim württembergischen Jungmännerwerk, ich weiß nicht, Bruder Kutschbach, ob Sie ihm begegnet sind, die hat es geheißen, aus seinem Zimmer ist nie einer ungebetet hinausgegangen. Da hat immer gesagt, Moment, bleib mal sitzen. Jetzt wollen wir miteinander den Vater anrufen. Das, was ich bloß empfehlen kann, ist, natürlich dürfen wir in großem Vertrauen, das ist die Krönung unseres Glaubens, wenn wir sagen, aber, lieber Vater, ich verstehe, warum der Apostel Paulus das immer sagt. Dann nehme ich den Sühnetod Jesu ernst. Ich nehme es ernst, dass er als Heiland mich zum Vater bringt. Aber jetzt nehme ich es ernst. Ja, lieber Vater. Und ich empfehle bloß, dass wir uns auch einmal klar machen, wie viel Ehrentitel, du Barmherziger und Gnädiger, du Herr Himmels und der Erde, du Erbarmer, mein Ruhm, du Herzenskündiger, auch noch in der Bibel sind. Ich habe mir das aufgeschrieben, das ist vorne in meiner Bibel drin, damit ich nicht zu billig sage, lieber Gott, sondern du allmächtiger, ewiger Gott, der du allein Unsterblichkeit hast, dass ich vor dich kommen kann. Ich danke dir für Jesus, der mich zu dir bringt, der mich dir vertraut gemacht hat, der meinen Namen dir schon längst gesagt hat, dass ich dir lieb bin, lieber ewiger Vater im Himmel, eigentlich müsste ich vergehen. Versuchen Sie sich einmal hineinzubeten in dieses Staunen. Wir haben Zugang zum Vater. Zum Vater. Und das gilt ja dann erst recht, nicht bloß beim Gebet, sondern auch, wenn wir einmal vor Gott treten werden. Lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenem Glauben. Auch in großer Erwartung, Helmut Lamparter konnte immer sagen, in gespannter Erwartung zu diesem Vatergott, wie er mich begrüßen wird und sagen, bei dir ist recht geworden, du hast verstanden, was Jesus ist, warum ich Jesus in die Welt gesandt habe, warum Jesus Fleisch und Blut, es ist ja herrlich, dass bei dir das zum Ziel gekommen ist, das Wohlgefallen Gottes wird aufstrahlen, das wird lebendige Glaube, wenn wir das haben. Und besprengt in unseren Herzen los vom bösen Gewissen. Der Apostel Johannes hat es im ersten Johannesbrief geschrieben, Furcht ist nicht in der Liebe. Die wahre Liebe treibt die Furcht aus. Los von dem Gewissen, es könnte doch vor Gott auch noch herauskommen, was ich bis jetzt in keiner Beichte erwähnt habe, was ich keinem Menschen sagen konnte, was ich selber vor mir verdränge. Wenn das alles aufwacht, meine Versäumnisse, meine unguten Worte, was ich falsch gemacht habe, die Erziehung meiner Kinder, viele Lieblosigkeit meinem Ehegefährten gegenüber, los von dem belasteten Gewissen. Dafür will Jesus sorgen, für all das, was in meinem Leben falsch gelaufen ist. Dafür ist er am Kreuz gegangen. Der neue Vorhang ist aufgetan durch das Opfer seines Lebens. Ich bin gekommen zu einer Erlösung für die vielen. Heute Morgen hat es an unserem Frühstückstisch der Bruder Meier Gerber gesagt, wir dürfen doch auch das, was in unserem Gewissen aufwachen möchte, zurücklassen, um Jesu willen. Lasst uns hinzutreten im wahren Vertrauen zum heiligen Gott. Paul Gerhardt hat es erfasst, darf kein Gerichte scheuen, wie sonst ein Sünder tut. Vielleicht noch mehr in unserer Zeit, Jochen Klepper, wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Manche singen, kommt dort nicht ins Gericht. Doch, wir werden vor dem heiligen Gott erscheinen. Uns wird offenbar werden, bei mir wird es wie eine Riesenschutthalde sein, wie eine Müllkippe, all das, was falsch war. Ich komme aus dem Gericht. Weil Jesus für solche Leute, die tief drinstecken in dieser Müllkippe, gestorben ist. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Ach, wir können staunen. Wir haben Zugang, Eingang zum Thron Gottes bei unserem Beten und einmal in Ewigkeit. Heute schließt er wieder auf die Tür. Offener Himmel, Christfestfreude fürs ganze Leben, ein ganzes Jahr lang. Und dann darf ich mit Ihnen beten, ich bin ein paar Mal gefragt worden nach dem Lied von Johann Albrecht Bengel. Du Wort des Vaters, rede du. Und mit diesem Wort des Vaters ist ja Jesus gemeint, Johannes 1. Und zugleich der redende Gott, der mit uns redet. Und passt jetzt gut hinein, wenn wir Zugang haben zu diesem lebendigen Gott. Du Wort des Vaters, rede du und stille meine Sinnen. Sag an, ich höre willig zu, ja lehre frei von innen. so schweigt Vernunft mit ihrem Tand und du bekommst die Oberhand nach deinem Recht und Willen. Dir räume ich all mein Inneres ein, das wollest du, ja du allein, mit deinem Geist erfüllen. Wohlan, so lebe Gott in mir, in ihm ich leb und webe, damit mein Geist ihn für und für nach Kräften hoch erhebe. Bis ich nach ausgestandener Prob in vollem Licht zu Gottes Lob die Gottesschau erlange. Amen. Also, der große alttestamentliche Theologe, Geheimrat Otto von Proksch in Erlangen, hat immer gesagt, das sei das größte Wort im Alten Testament. Ich will schauen, dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bild, wenn ich dich sehe. Und das hat Bengel aufgenommen, bis ich nach ausgestandener Probe in vollem Licht zu Gottes Lob Gott selber sehe, die Gottesschau erlange, ihn sehe. Dieser Weg ist uns aufgetan. Da können wir staunen. Und mit diesem Staunen wollen wir heute den Tag beginnen und das soll uns den Tag über begleiten.